Willkommen zur 42. Ausgabe der Speckschau. Mein Name ist Lars und heute geht es um einen Film aus dem Jahre 1953 aus den USA. Und zwar um The Beast from 20,000 Fathoms, beziehungsweise Panik in New York, beziehungsweise Dinosaurier in New York, wie die beiden deutschen Titel dieses Films sind. Dieser Film ist historisch relativ interessant für die Monsterfilme, die wir heute so sehen. Und warum das so ist, darauf komme ich dann gleich. Aber erstmal vielleicht zum Inhalt. Also es geht um einen Polarforscher, um einen Forscher für Radioaktivität, Atombomben, und befindet sich gerade im Arctic Circle, also am Polarkreis, und dort wird eine Operation durchgeführt, dort wird eine Atombombe gezündet und danach sollen eben Messungen stattfinden. Bei diesem Experiment geht aber irgendwas schief, was man vorher nicht so bedacht hat, denn im Eis eingefroren befindet sich ein Dinosaurier. Und dieser Dinosaurier wird durch die Atombombenexplosion befreit und frisst dann erstmal jemanden aus der Crew, verschwindet dann ins Wasser und taucht später dann entlang der Westküste von Amerika wieder auf. Also in Kanada wird irgendwie ein Leuchtturm abgerissen und niemand weiß so richtig wodurch, und ein Fischerboot wird überfallen von einem riesigen Monster, aber der Kapitän, der einzige Überlebende dieses Bootes, wird nicht ernst genommen, weil die Leute halt sagen, es gibt keine großen Seemonster und das ist hier irgendwie, es ist halt Seemannsgarn, was du da erzählst. Und schließlich kommt der Dinosaurier dann in Manhattan an. Und ab diesem Moment, wo er dann in Manhattan ist, entspricht der Film ja relativ klassisch dem, was wir aus anderen Filmen von dieses Genres kennen, auch aus den moderneren. Nämlich, dass diese Echse dann durch die Häuserschluchten stapft und Häuser einreißt und das Militär eingeschaltet wird und also wichtige Dinge. Und im Grunde sind da alle Elemente drin, die wir, wie gesagt, auch heute, letztes Jahr zum Beispiel in dem Godzilla-Film gesehen haben. Und das ist kein Zufall. Denn, vielleicht zur Entstehungsgeschichte, bevor ich dann zum historischen Gehalt komme. Also, dieses Monster wurde animiert von Ray Harryhausen. Der ist ja berühmt für seine Stop-Motion-Technik, die man zum Beispiel auch in dem alten Kampf der Titanen sehen kann. Oder in den Sindbad-Filmen aus den 50ern und 60ern. Und die Technik, die da verwendet worden ist, ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Man benutzt mehrere Glasscheiben hintereinander, die in unterschiedlichen Abständen aufgestellt werden, je nachdem, wie groß das Monster erscheinen soll. Und diese Glasscheiben sind dann an den Stellen, wo die Häuser jetzt zum Beispiel sind, hinter denen das Monster versteckt werden soll, geschwärzt, sodass dann der Film bei einer Zweitbelichtung an diesen Stellen, wo die Häuser sind, nicht nochmal belichtet wird und das Monster dann praktisch dann nicht auf dem Film zu sehen ist. Deswegen sehen die Effekte auch relativ gut aus. Also man hat tatsächlich die echte Stadt New York in Wirklichkeit gefilmt, wie die Leute da wegrennen und schreien und so, das sind echte Menschen, und hat dann mit Stop-Motion diesen Dino da reingebaut, wie gesagt, mit dieser komplizierten Doppelbelichtungstechnik. Dieser Dino hier läuft noch auf allen Vieren, was natürlich etwas bequemer ist, um das mit so einer Gummi- oder Knetfigur zu animieren. Und man hat eben dann diese Bild für Bild das Ganze animiert. Das ist natürlich unheimlich aufwendig und auch teuer. Und in Japan hat man sich dann gesagt, wir möchten auch Monsterfilme machen. Und wir möchten aber das etwas günstiger haben, deswegen bauen wir halt Tokio aus Pappe nach, stecken einen Menschen in ein Dinosaurierkostüm und lassen den dann da durchtrampeln. Und so entstand Godzilla. Godzilla ist ein, ja, ist praktisch die japanische Version gewesen von dem Beast from The Beast from 20,000 Fathoms. Und erschien schon dann ein Jahr später, also 1954 zum ersten Mal. Ray Harryhausen war davon gar nicht begeistert, weil er meinte, ja, ihr könnt da noch so viele Menschen in Gummianzüge stecken, das werden immer Menschen in Gummianzügen bleiben. Und meine von Hand animierten Figuren, die ja, sehen viel realistischer aus und schöner aus. Und da das Ganze damals noch in Schwarz-Weiß war und ja, wirklich mit viel Aufwand produziert worden ist, sieht dieser Dinosaurier sogar ziemlich gut aus, muss ich sagen. Man hat halt den Eindruck, dass die Stadt tatsächlich da ist, so wie sie ist. Ist sie ja auch, ne? Das ist ja der Trick dabei, dass man eben Realaufnahmen und Stop-Motion-Animationen zusammenfügt. Und dass dann, ja, wenn man die ganze Stadt nachbaut aus Pappe, dass das nicht so realistisch aussieht, ist klar. Also in dem Fall muss man, glaube ich, Ray Harryhausen schon ein bisschen recht geben, dass das in seiner Version etwas besser aussah. Aber, wie wir ja heute wissen, Godzilla war deutlich beliebter, auch dann in Amerika später. Es wurde von dem 1954er Godzilla dann auch eine Version gemacht, in die man einen kanadischen Journalisten reingeschnitten hat, damit das Ganze für den westlichen Markt irgendwie attraktiver wird. Also ganz seltsam eigentlich. Und ja, The Beast from 20,000 Fathoms war der erste Monsterfilm, bei dem eben Radioaktivität und Atombomben involviert waren. Hier natürlich nur indirekt, weil, naja, man hätte auch globale Erwärmung nehmen können, um den Dinosaurier da aus dem ewigen Eis zu holen. Aber ja, die Japaner haben natürlich dazu noch eine ganz andere Beziehung gehabt, weil eben Hiroshima und Nagasaki noch nicht so lange her waren. Und deswegen hat man dann auch das Design von Godzilla angepasst. Also einmal natürlich, dass das Monster aufrecht gehen musste, weil da eben ein Mensch drin war in diesem Kostüm. Und andererseits war aber auch die Haut von Godzilla den Narben nachempfunden, die viele Menschen, die verstrahlt worden sind, davontrugen. Das ist nämlich eine besondere Art von Narbe, die, ja, wie soll ich sagen, also die wuchert über die ursprüngliche Wundstelle hinaus und das sieht alles nicht sehr schön aus und deswegen hat man dann eben Godzilla diese Haut gegeben und hat ihn eher in ein Fabelwesen verwandelt als in einen realistischen Dinosaurier, wie es eben Ray Harryhausen versucht hat. Und deswegen war es Godzilla dann auch möglich, so diesen Lichtstrahl aus dem Maul zu schießen. Und deswegen hatte der leuchtende Höcker und schwarze Haut übrigens. Also die ersten Godzilla-Versionen waren nicht grün, sondern schwarz mit weißen Höckern auf dem Rücken. Und beziehungsweise diesen Platten, die der im Rücken hat. Und der Redosaurus, das ist ein fiktiver Dinosaurier, den Ray Harryhausen hier entwickelt hat für das Beast from 20,000 Fathoms. Der ist schon eher klassischer gehalten. Wie gesagt, der läuft auf vier Beinen, es sei denn, er ist im Meer und schwimmt und hat nicht so große Platten auf dem Rücken und es ist ein Paläontologe, spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Film. Und was bei diesem Film ziemlich interessant ist, wenn man das so über die Jahrzehnte verfolgt, ist natürlich auch immer das Verhältnis von Militär und Wissenschaft. Also in diesem Film zum Beispiel werden die Wissenschaftler immer etwas naiv dargestellt. Also bis auf den Protagonisten, der ja eben an dieser Atombombe mit zugange war und bei diesen Messungen da war, der schon ganz früh ja das Monster sieht und dem dann aber auch nicht geglaubt wird. Aber zum Beispiel dieser Paläontologe, der möchte halt den Dinosaurier erforschen, der ist fasziniert davon, dass da dieses lebendige Fossil durch die Gegend läuft. Und Militärvertreter sagen dann, ja, aber wenn der wirklich lebt, dann bist du doch total in Gefahr und ne, am Ende stirbt der Paläontologe auch. Und das Militär rettet am Ende den Tag. Und das ist teilweise 1:1 in dem 1998er Godzilla zu finden mit Jeff Goldblum. Übrigens auch viele der Szenen, so wenn die Menschen durch die Häuserschluchten rennen und schreiend weglaufen, viele der Einstellungen findet man so 1:1 in dem 1998er Godzilla und auch in dem 2014er Godzilla wieder. Also da wurde sich wirklich sehr viel abgeguckt an diesem ersten Vater des Genres praktisch. Und auch in, ja, wie gesagt, dieses Verhältnis von Militär und Wissenschaft, das wird auch ziemlich gut in Pacific Rim nochmal aufgemacht, wo eben beide Hand in Hand arbeiten müssen, um ja diese Bedrohung von riesigen Monstern, ja, dieser Bedrohung zu begegnen. Ja, also aus historischen Gründen ein sehr interessanter Film, für heutige Verhältnisse vielleicht ein bisschen gewöhnlich, weil wir das eben jetzt schon 100-mal gesehen haben, aber das war erst eben der erste Film, der so eine Art von Monster hatte. Und der eben praktisch genrebegründend war für diese Art von Monsterfilmen. Nicht für Monsterfilme generell, aber eben für diese Monster mit nuklearem Hintergrund, mit Strahlungshintergrund und so weiter. Ja. Also, falls ihr euch für Filmgeschichte interessiert, ist das auf jeden Fall ein Film, den ihr euch mal ansehen solltet. Das ist halt so eine Art Urvater dieses B-Movie-Genres, der verstrahlten Monster. Okay, das war's mal wieder von mir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Die Speckschau ist eine Produktion von Lars Engelmann. Weitere Infos zum Podcast, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum Flattern gibt's auf herrvonspeck.de.